Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt.
Der reiche Argon ist ein Hypochonder. Ein Mann, der das Kranksein zu seiner Passion gemacht hat und der darin von den ihn umgebenden Ärzten und Apothekern bestärkt wird. Denn für sie ist die Behandlung Argons nicht zuletzt finanziell ein willkommener Aderlass. Die Hauptfigur in der Typenkomödie, der eingebildete Kranke von Molière, terrorisiert durchs Kranksein, aber auch seine gesamte Umwelt, allen voran seine Familie. Der französische Autor schrieb die Komödie in drei Akten 1672-73. Es war sein letztes Theaterstück und eines der erfolgreichsten. Selber schwer krank spielte Molière den Argon in der Uraufführung des Stücks 1673. Während der vierten Vorstellung erlitt er einen Blutsturz und starb noch im Kostüm. Seither wurde der eingebildete Kranke unzählige Male auf den Bühnen der Welt gespielt. Ein Klassiker, der in alle Jahrhunderte passt. Das Theater Heilbronn zeigt Molières Stück jetzt in einer Übersetzung und Fassung von Susanne Lietzow, die auch als Regisseurin verantwortlich zeichnet. Mit ihr habe ich während der Probenphase ebenso gesprochen wie mit Hauptdarsteller Nils Brück, der den Argon spielt. Damit herzlich willkommen zu Folge 73 der Hörbühne. Mein Name ist Katja Schlonski. Ich freue mich über Ihr Interesse am Theaterpodcast. Ein bisschen was zum Inhalt vorweg. Die Gedanken des reichen Argon kreisen mit Vorliebe um sein körperliches Wohl bzw. Unwohlsein. Der Puls, die Eingeweide, seine Exkremente, damit hält er Mediziner und Apotheker bei Laune, die sich an ihm eine goldene Nase verdienen. Seine zweite Frau, Belline, spekuliert aufs baldige Erbe. Zwei Töchter gibt's, eine davon, Angélique, ist schwer verliebt. Doch der Papa will sie natürlich ganz uneigennützig mit einem anderen, einem Arzt, verheiraten. Dann wäre da noch das patente Hausmädchen, Toinette. Sie durchschaut die Lage und nimmt kein Blatt vor den Mund, so wie auch Beralde, Argons Bruder. Hier ein Ausschnitt mit Nils Brück als Argon und Oliver Firit als Beralde.
Nun, Bruder, und was schlägst du vor, soll man dann tun, wenn man krank ist?
Nichts.
Nichts?
Ja, die Natur wird sich nach und nach ganz selbst von allen Störungen befreien, wenn man sie lässt. Unsere Ungeduld, unsere Unruhe, der Stress verdirbt alles. Die meisten Menschen sterben an den Arzneien und Behandlungen und nicht an ihren Krankheiten.
Du wirst doch nicht abstreiten wollen, dass man der Natur durch gewisse Dinge helfen kann.
Oh, pah! Wenn ein Arzt verspricht, er wolle der Natur helfen, sie stärken und erhalten, sie von allen Übeln befreien, wenn er dir erzählt, wie er das Blut reinigen, deinem Gehirn und deinen Eingeweiden Ruhe verschaffen will, wie er deine geschwollene Milz in den Normalzustand zurückbringen will, die Lunge von Schleim befreien, die Leber entgiften, das Herz stärken, die Körpertemperatur regulieren und dass er geheime Mittel besitzt, dein Leben zu verlängern, so fungiert er in diesem Moment einzig und allein als manipuliertes Sprachrohr der internationalen Verschwörung der Pharmakonzerne.
Und was bitte ist ein Pharmakonzern?
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ich wünschte, einer meiner Ärzte wäre hier, um dir ein für alle Mal das Maul zu stopfen.
Lieber Bruder, es ist nicht meine Aufgabe, die Medizin zu bekämpfen. Da mag jeder auf eigene Gefahr und vor allem Kosten glauben, was er will. Ich hätte dich nur gerne ein wenig von deinem Irrglauben befreit und in eine von Molières Komödien mitgenommen, die dieses Thema behandelt.
Molière! Dieser impertinente Kerl ist gerade der Richtige, um über die Medizin urteilen zu können. Zum Kuckuck! Wenn ich Arzt wäre, würde ich den ohne alle Hilfe krepieren lassen. Er könnte aus dem letzten Loch pfeifen. Und ich würde nicht das geringste Arzneichen, nicht das kleinste Klistierchen verordnen. Nein, ich würde sagen, kratz ab, du Hund! Siehst du, das wird dich lehren, sich über uns lustig zu machen. Ach!
Was regst du dich denn so über Herrn Molière auf?
Ja, nur so.
Aha.
Dann lassen wir das. Themawechsel.
Gern.
Wir bleiben beim Thema mit Regisseurin Susanne Lietzow. Jean-Baptiste Poquelin, so hieß Molière mit bürgerlichem Namen, war Schauspieler, Theaterdirektor, Dramatiker. Und man sagt ihm nach, er habe die Komödie erst zu einer der Tragödie gleichwertigen Gattung gemacht. Was zeichnet seine Werke und speziell diesen eingebildeten Kranken aus?
Ich hole ein bisschen aus, weil was mich so eigentlich am meisten fasziniert an diesem Werk ist, dass Molière die Größe hatte, sozusagen schwer krank eine absolute Abrechnung mit einem damaligen medizinischen System zu schreiben und sich ein wirkliches Denkmal als eingebildeter Kranker zu setzen, der aber sozusagen nicht eingebildet krank war, sondern wirklich krank war. Und so einen Humor sich gegenüber auch. Und das in so eine große Form zu schreiben, finde ich einfach faszinierend. Es hat auch was wirklich, würde ich sagen, Autonomes, wie er schreibt. Es ist wirklich radikal, also auch mit den Formen zu spielen. Und es ist auch absolut nicht aus der Zeit gefallen. Das ist das Irre dran.
Und würdest du denen zustimmen, was ich eingangs gesagt habe, dass Molière eigentlich die Komödie aufgewertet hat?
Absolut. Auf alle Fälle hat es gehoben und es wurde salonfähig sozusagen und war nicht mehr nur die Unterhaltung in den Gossen. Ich sag's jetzt mal ganz böse. Ja, ja.
Du hast dich nun dafür entschieden, eine eigene Fassung, eine eigene Übersetzung zu machen. Warum?
Ich hatte Zeit und ich habe mein Französisch wieder aufgefrischt und habe mich wirklich wieder verliebt, total. Und es hat mir unendlichen Spaß gemacht, auch mit der Originalsprache umzugehen. Und es war mir aber klar, dass es eine Fassung bedarf. Ich sage jetzt mal, Molière ist schon sehr verblümt und verplaudert teilweise. Und da war es gut, ist es gut, mal reinzugreifen und das auch ein bisschen knapper, die Dialoge ein bisschen zu verschärfen. Ja.
Beim Titel bist du beim eingebildeten Kranken geblieben. Da scheiden sich ja auch die Geister, ob die Übersetzung passt. Le malade imaginaire auf Deutsch, ist das zweideutig?
Ja, natürlich, natürlich. Nein, ich finde die schön.
Der Stückverlauf ist ja eigentlich relativ kompliziert. Und du hast eben schon gesagt, es war gut, da mal reinzugreifen und manches vielleicht ein bisschen zu glätten. Die Beziehungsstrukturen sind sehr eng verwoben und alle Figuren sind wichtig und auch eigenständig. Würdest du sagen, deine Fassung macht die Handlung tatsächlich stringenter?
Ich denke ja, auf eine gewisse Art und Weise. Natürlich macht sie es stringenter. Und es ist natürlich auch, in der Komödie steckt auch eine Tragödie, wie immer. Um eine gute Komödie steckt auch immer eine Tragödie. Also wir haben eine fast unerträgliche Familiensituation auf der Bühne mit einem Hypochonder, der schon durch die ganzen Behandlungen so dehydriert ist, dass er schon psychotische Züge zeigt. Und natürlich diese ganze Familie, vor allem natürlich seine Frauen, absolut unterdrückt. Und in diesem Haushalt ist es nicht schön zu leben, kann man nur so sagen. Ja, ja.
Dieses letzte Werk von Molière soll ja eben viel Autobiografisches enthalten. Der war sehr krank, als er es geschrieben hat, hat die Hauptrolle selbst gespielt, den Argon, und ist dann nach der vierten Vorstellung an einem Blutsturz verstorben. Wenn es nicht so tragisch wäre, dann könnte man ja fast darüber schmunzeln.
Auf alle Fälle, es ist wirklich absurd. Also es ist wirklich absurd. Man muss schon ein bisschen lachen drüber. Ja, aber es ist so self-fulfilling prophecy. Ja.
Wir sehen Argon, schwer, leidend, eine riesengroße Toilette im Zentrum der Bühne scheint sein bevorzugter Ort zu sein. Und Hausmädchen Toinette lässt sich nicht hetzen.
Hallo? Kling, kling. Oh, da kommt noch was.
Toinette, du Schlampe, du Luder, klingelingeling. Zur Hölle mit dir, du Rabenass.
Ah. Ah, klingelingeling, einen armen, unheilbaren Kranken so allein zu lassen. Allein! Klingeling, mon Dieu, sie lassen mich hier sterben. Krepieren! Klingeling.
Ich komm ja schon.
Schon? Du bist du Rabenass.
Zur Hölle mit Ihrer Ungeduld. Sie hetzen einen so, dass ich mir fast den Schädel eingeschlagen habe. Da sehen Sie die Beule.
Du Luder.
Aua.
Seit
Aua.
Gefühlt
Aua.
Einer Stunde
Aua.
Sitze ich hier.
Aua.
Mutterseelen alleine.
Aua.
Und Klingelinge.
Aua.
Halt's Maul.
Gut.
Deinetwegen habe ich mir meine eh schon angegriffene Lunge aus dem Hals geschrien.
Und ihretwegen habe ich mir meinen vollkommen gesunden Schädel eingeschlagen. Also wären wir quitt.
Schlampe!
Wenn Sie mich weiter beschimpfen, weine ich.
Mich so warten zu lassen, du Hexe!
Nils, in diesen langen Jahren, die du am Theater bist, ist dir der Argon da eigentlich schon mal untergekommen?
Nee, noch nie. Ich habe Tartuffe spielen dürfen. Mochte das auch sehr, aber ich kannte das Stück auch gar nicht. Also ich habe es zweimal gesehen, aber so vom Lesen her war mir das fremd.
Wie gibst du diese Type, die ja seit Hunderten von Jahren immer wieder auf den Weltbühnen zu sehen ist, diesen Argon? Hattest du von vornherein eine Vorstellung, wie der ist?
Nee, hatte ich nicht, aber ich habe ja mit Susanne Lizzo schon Funny Money gearbeitet und wir schmeißen unsere Gedanken dann in einen Topf und probieren ganz viel aus. Und der ganze Ansatz von Susanne ist ja ein nicht naturaler, sondern es ist ja eine bestimmte Form. Und die suchen wir gemeinsam und versuchen das sehr körperlich, sehr gebrochen, mit möglichst vielen Umschwüngen und Schattierungen und ausgearbeiteten Finessen zu machen.
Im Deutschen Ärzteblatt stand irgendwann mal zu lesen, dass Hypochondrie alles andere ist als witzig, sondern tatsächlich als eigenständige Krankheit zu betrachten sei. Also etwa 5-10% aller Patientinnen und Patienten, die zu Hausärzten gehen, leiden offenbar an Hypochondrie. Spielt dieser Aspekt rein in eure Inszenierung, in die Anlage der Rolle?
Auf jeden Fall. Und wir versuchen es auch, sagen wir mal, diese Form nicht hohl werden zu lassen, sondern sich auch zu füllen. Und das wird jetzt, glaube ich, auch in den Endproben die Aufgabe sein, dass man alles, was man ausstellt und auch größer macht, beglaubigt und da immer ein verletzlicher Boden drunter ist. Ja, dass man sich nicht drüber lustig macht, sondern es wirklich auch als Krankheitsbild annimmt.
Glaubt Argon selber, dass er krank ist? Oder weiß er, dass er sich das alles nur einredet?
Nee, also wir haben uns entschieden, dass er es glaubt.
Was macht ihn in der Rolle eigentlich so komisch? Im Grunde ist dieses Schicksal ja tragisch.
Ja. Also ich weiß das gar nicht. Ich denke immer, man muss das auf der Bühne ja gar nicht forcieren. Die Zuschauer sollen das komisch finden. Ich selbst muss das ja gar nicht so zelebrieren. Ich muss eigentlich nur die Situation klar spielen. Und die sind halt so gut geschrieben, dass sie für den Außenstehenden beim Betrachten dann absurd sind oder merkwürdig, ne? Aber ich selbst beim Spielen darf das, glaube ich, gar nicht mitspielen.
Mein Einlauf heute die erwünschten Ergebnisse erzielt.
Ihr Einlauf?
Ja, mein Einlauf. Schau nach. Ist genug Galle abgegangen?
Mon Dieu. Das gehört wirklich nicht zu meinem Jobprofil. Da soll bitte schön Monsieur Florent seine Nase reinstecken. Dafür wird er ja auch königlich bezahlt.
Ja, dann bring mir wenigstens eine Tasse Fleischbrühe. Ich bekomme bald den nächsten Einlauf.
Dieser Monsieur Florent und Dr. Pujol.
Purgon
haben in ihnen eine großartige Kuh zu melken gefunden. Ich würde von den beiden gerne einmal erfahren, an welcher abstrusen Krankheit sie überhaupt leiden, dass sie ihnen derart viele Arzneien verschreiben.
Ah, haben wir jetzt plötzlich Medizin studiert? Einfach einmal. Es steht dir nicht zu, die Verordnung meiner Ärzte zu kritisieren.
Wenn Sie meinen.
Ja, das meine ich.
Was lernen wir denn über Molières Verhältnis zum Ärztestand?
Also es gab damals, und da gibt es gleich eine Überleitung ins Heute, es gab eine unendliche Wissenschafts- und Fortschrittsfeindlichkeit auch unter der Ärzteschaft. Also die ganzen neuen Entwicklungen wurden vollkommen verleugnet. Und es wurde sozusagen, würde man heute sagen, an der konservativen Schulmedizin festgehalten. Und diese Feindlichkeit der Fortschritts gegenüber haben wir jetzt auch in der Corona-Epidemie natürlich auch gelernt, dass die noch sehr vorhanden ist. Natürlich, und auch dieses Prinzip der Selbstbereicherung sozusagen dieser Ärzteschaft ist natürlich auch ein großer Punkt da drinnen.
Im 17. Jahrhundert haben die Ärzte Diagnosen gestellt, aber eher nicht selbst behandelt. Das macht ja auch im Stück der Apotheker.
Ja,
ne?
Natürlich. Ja, das war so. Ja.
Ich denke, einer der Schlüssel zum Stück, das ist das Molière'sche Frauenbild. Also wir sehen Toinette, die Haushälterin, Angelique, die Tochter. Das sind aus heutiger Sicht ja moderne Frauen. Vielleicht sogar auch Belline, die zweite Frau von Argon, die eben auf das Erbe scharf ist. Die sind schlau und aufmüpfig. Was hat er für ein Frauenbild da gezeichnet?
Ja, es sind erstaunlicherweise, also auch für die damalige Zeit, extrem selbstständige, selbstdenkende und sich selbst ermächtigende Frauen auch, die auch gegen diese gesellschaftliche Unterdrückung arbeiten, und zwar gemeinsam. Und da nehme ich Berlin auch total mit. Absolut, ja, finde ich großartig. Diese Toinette, die Hausangestellte, die ja aus einer totalen Unterschicht kommt und der Motor dieses Haushaltes eigentlich ist und eine unglaubliche Empathie empfindet für die Töchter, die so unterdrückt werden, ist eine großartige Figur.
Dr. Angélique, verkörpert von Regina Speiseder, liebt Cléante, soll aber nach dem Willen des Vaters den Sohn von Dr. Diafoirue, Thomas, ehelichen. Die Männer kungeln es aus. Aber die Frauen halten zusammen. Toinette, gespielt von Sarah Finkel, weiß um die große Liebe der Angélique.
Oh, komm zu mir, ma petite. Ich hab mit dir zu sprechen.
Gerne, lieber Papa.
Näher. Noch näher. Oh, so, also. Oh, es geht schon wieder los. Oh, ich bin gleich wieder da.
Toinette.
Was denn?
Schau mich an.
Ja, und?
Toinette.
Ja, anwesend.
Toinette.
Was denn, Toinette?
Errätst du nicht, wovon ich sprechen will?
Ich rate nicht, sondern ich weiß es. Von unserem jungen Liebhaber. Seit 6 Tagen sprechen wir von nichts anderem.
Ich kann einfach nicht aufhören, von ihm zu sprechen. Mein Herz glüht und Schmetterlinge durchtanzen all meine Eingeweide. Toinette, verurteilst du meine Gefühle für ihn?
Warum sollte ich?
Denkst du nicht, es ist Unrecht, mich diesem süßen Drang hinzugeben?
Memora!
Nein.
Aber fändest du es nicht besser, ich hörte nicht auf die zärtlichen Schwüre seiner glühenden Leidenschaft?
Nein.
Handfest, erfahren und geerdet erscheint uns Hausmädchen Toinette. Agon bleibt auch als Vater ein egozentrischer Hypochonder.
Der veranstaltet dieses ganze Theater ja auch, um dadurch Macht über andere Menschen zu bekommen. Ist das für dich nachvollziehbar?
Ja, ich glaube schon. Also als Familienoberhaupt mit alten Ansichten hat das da auch gar nicht so einfach in der Welt, die sich halt verändert, und er kriegt das gar nicht mit, weil er einfach nur mit sich selbst beschäftigt ist die ganze Zeit. Und dann braucht er halt Härte und Kraft, irgendwie sich als Familienoberhaupt zu behaupten, denkt er, was er ja gar nicht müsste aus der heutigen Sicht gesehen, aber damals musste er es auf jeden Fall, und manche müssen denken, sie müssen es ja heute noch. Und diese Kraft hatte er gar nicht mehr, weil er hat so viele Einläufe und Medikamente gekriegt, dass er selbst in einem Ausnahmezustand ist. Also der ist ja platt wie eine Flunder, würde ich mal sagen.
Das gibt, also wenn man das von dieser Seite betrachtet, ja im Grunde im Stück 3 Gewinner. Es gibt Argon auf der einen Seite und auf der anderen Seite den Arzt, diesen Monsieur Purgon, und den Apotheker, den Fleuron. Die profitieren ja alle von der Situation. Allerdings gibt es dann da auch noch die schlauen Frauen, nämlich Toinette und Angélique. Welchen Anteil haben die an der Komödie?
Oh, die haben, glaube ich, einen treibenden Anteil, weil wenn man jetzt nur die 3 Männer nehmen würde, würde das Stück ziemlich langweilig sein. Es würde auf der Stelle treten. Die Frauen sind halt in ihrem Anspruch an das Leben, an Liebe, an, ja, jeder auf seiner Art unterschiedliche Ziele, ne? Also, weil die Ehefrau will ihn ja schon irgendwie ausnehmen. Also, die haben aber alle eine Triebkraft und treiben einfach das Stück vorwärts, und die Männer müssen reagieren drauf, ne?
Also die Berlin, die zweite Frau vom Argon, die schließt du da auch ein. Also sie hat es auf sein Erbe abgesehen. Das wird auch ganz offensichtlich im Stück. Eigentlich sind ja alle Figuren in diesem Stück sehr, sehr prägnant gezeichnet. Meine Frage an dich, der du nun auch selber Regisseur bist, du hast es eben auch schon angesprochen. Wie schmal ist der Grat zwischen manchmal einfach komödiantisch überzeichneten Figuren und Karikaturen? Also das scheint mir die Herausforderung der Inszenierung auch zu sein.
Absolut, das ist genau richtig beschrieben. Ich glaube, dass der Grat relativ schmal sein kann. Wenn man den nicht trifft, dann kippt das in eine Albernheit und in was eher, also beim Betrachten geht es mir immer so, eher was Unangenehmes, dass dann die Karikatur, dass man das Gefühl hat, die nehmen das da oben nicht ernst oder so. Aber wenn man es erdet, sage ich jetzt mal, um in unserer Sprache zu bleiben, dann kann man relativ weit gehen mit solchen Sachen. Und das ist ja auch optisch für ein Publikum toll. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Molière auch vom Text her schon ein bisschen eine Überhöhung fordert. Also den so vom Blatt zu spielen und ihn sehr wegzuschnusseln, so heutig, funktioniert, glaube ich, nicht.
Aber man muss das wahrscheinlich dann auch für jede Figur einzeln und sehr präzise definieren, ne?
Absolut. Das ist eine ziemlich mühsame und eine sehr genaue und akribische Arbeit, die da stattfindet. Und auch die anderen Figuren haben es ja gar nicht so einfach. Die müssen ja auch diese Überzeichnung finden, haben aber viel weniger Proben, weil sie dann auch weniger Szenen haben. Und wir müssen das alles zusammen irgendwie zusammenwuppen. Aber wir sind dabei, Susanne, glaube ich, in guten Händen, weil die viel Erfahrung und auch Lust an solchen Dingen hat.
Insgesamt dreht sich der eingebildete Kranke ja um ein hartes Thema, um den Tod. Also Argan ist womöglich todkrank, die kleine Tochter Louison spielt das, stellt sich tot, die Angélique und ihr Liebster, sie wollen sich das Leben nehmen, weil sie sich nicht kriegen dürfen. Béline, Argans Frau, wünscht sich wiederum, dass Argan stirbt, also es geht permanent um Tod. Wie schafft es Molière, dass uns trotz so viel Tod das Lachen nicht vergeht?
Es ist ein Lachen über den Tod. Und auch über die Angst vor dem Tod. Natürlich ist ein Spiel damit. Dadurch kriegt der Tod auch eine Leichtigkeit auf eine gewisse Art und Weise.
Auf der Konzeptionsprobe, also dem ersten Treffen aller am Stück Beteiligten, hast du von der Opulenz des Stücks gesprochen. Wie wird sich die auch optisch ausdrücken?
Also es ist das Spiel mit Rokoko Barock ist natürlich für jeden Ausstatter ein absolutes Fressen. Wir haben uns für wirklich opulente, an Barock erinnernde Kostüme entschieden und für eine Bühne, die eine unglaubliche Großzügigkeit hat. Es sind die Objekte auf der Bühne sind auch überdimensioniert, also die Türe ist über 5 Meter hoch. Und das heißt aber, dass wir diese Figuren wie auf einem Tablett haben. Die sind in ihrer Größe und Pracht komplett ausgestellt. Und das war uns eben ganz wichtig.
Rokoko Barock, was bedeutet das für die Kostüme?
Ja, es gibt natürlich Krinolinen teilweise. Es ist opulent bis zum Ghetto. Und was man dazu sagen muss, wir haben ja noch eine andere Entscheidung getroffen in der Ausstattung. Und zwar diese Selbstdarstellungs-, diese Verkleidungsliebe, die im Barock entstand, also diese Selbstdekoration auch, die ganz viel mit Objekten oder mit Tieren zu tun hatte auch. Und wir haben uns entschieden, jeder Figur ein Tier zuzuordnen.
Verrätst du uns dazu ein bisschen mehr? Wer ist Argan oder wer ist Angélique und wer ist Toinette?
Ja, das kann ich sagen. Toinette ist eine schwarze Libelle. Argan ist ein Hirsch. Sein Bruder ist auch ein Hirsch. Angélique und Louison sind Pudelmädchen. Genau, ja. Béline ist eine Schlangenfrau auf eine gewisse Art und Weise. Genau, und dann gibt es noch Mistkäfer und Schmeißfliege. Und ja,
es wird eine tierische Veranstaltung.
Ja, absolut, absolut, ja, ja.
Ihr arbeitet auch mit Musik und das erlebt man beim eingebildeten Kranken ja auch eigentlich gar nicht so oft.
Es sind Musikstücke eingeschrieben eigentlich oder so Zwischenballette. Ich konnte den wunderbaren österreichischen Musiker Oliver Welter für diese Produktion gewinnen und der hat diesen Abend durchkomponiert. Und was sehr schön ist, es ist im Stück eingeschrieben eine kleine Stegreifoper zwischen Cléante und Angélique, wo sie versuchen, über diese Oper den Vater eigentlich zu erweichen oder vorzuführen, dass es nicht geht, die Liebenden zu trennen und falsch zu verheiraten. Und das ist natürlich ganz ein großer, schöner Moment, auch mit Chor und allem drum. Das ist eine große Oper dann plötzlich.
Diese Stegreifoper soll eine Überraschung bleiben. Aber ein paar Takte eines Menuetts möchte ich an dieser Stelle noch einspielen. Das werden Sie gegen Ende der Aufführung hören. Und eine letzte Frage habe ich noch an Regisseurin Susanne Lietzow. Molière soll gesagt haben, er wolle die Menschen durch Unterhaltung verbessern. Schafft er das deiner Meinung nach? Schafft er das womöglich, indem er uns einfach einen Spiegel vorhält?
Auf alle Fälle ist das natürlich Prinzip. Auch das Prinzip der Übertreibung ist natürlich ein wunderbarer Spiegel. Also natürlich, man lacht ja über Fehler. Das ist ja immer so, oder? Oder über Unglücke oder über Dummheiten oder über Fehlreaktionen. Und natürlich kann man das dann als Lernprozess begreifen auch. Ja.
Aber er gibt uns auch die Chance, über uns selbst zu lachen.
Absolut,
ne?
Natürlich. Aber absolut. Die Ängstlichkeiten, Hypochondrien, Beleidigkeiten, alles. Das ist alles sehr schön. Ja.
Der eingebildete Kranke. Eine Komödie von Molière. Übersetzung und Regie Susanne Lietzow, Bühne Aurel Lenfert, Kostüme Jasna Bosniak, Musik Oliver Welter. zu sehen am Theater Heilbronn im Großen Haus. Es ist die letzte Premiere in der Spielzeit 2023/24. Und darüber, was Sie dann in der neuen Spielzeit erwartet, werde ich Sie in der nächsten Folge der Hörbühne informieren. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihre Katja Schlonski.